Herzlich willkommen im Wissenschaftsrat. 9. Etage. Wir wünschen einen erkenntnisreichen Aufenthalt.
Deutschland diskutiert über Sparmaßnahmen im Gesundheitssystem. Vorschläge wie eine neuerliche Praxisgebühr oder dass man den Zahnarztbesuch selbst zu bezahlen hat, schlagen hohe Wellen. Und obwohl die medizinische Versorgung hierzulande qualitativ zur Weltspitze gehört, hinkt das Land bei der Lebenserwartung hinterher. Dabei ist das System mit 500 Milliarden Euro im Jahr eines der teuersten im internationalen Vergleich. Eine wichtige Frage wird aber kaum diskutiert, nämlich wie kann das System entlastet und verbessert werden, indem man Krankheiten vorbeugt, anstatt sie zu heilen. Der Wissenschaftsrat hat hierzu in einem neuen Positionspapier Vorschläge gemacht. Mein Name ist Georg Scholl und über diese Vorschläge spreche ich heute mit dem Vorsitzenden des Wissenschaftsrats, Wolfgang Wick. Er ist Professor für Neurologie und ärztlicher Direktor der Neurologischen Klinik am Uniklinikum Heidelberg. Er forscht dort und am Deutschen Krebsforschungszentrum unter anderem zu Hirntumoren und zu Schlaganfallversorgung. Auf seinem Fachgebiet zählt er zu den weltweit am häufigsten zitierten Forschern. Und er sagt, unser Gesundheitssystem ist zu sehr ein Reparaturbetrieb und sollte mehr auf Prävention setzen. Willkommen, lieber Wolfgang, in der 9. Etage.
Ja, freue mich sehr, dass ich mit dem wichtigen Thema bei euch sein kann und dass wir darüber sprechen können, wie wir aus meiner Sicht, unserer Sicht, unser Gesundheitssystem tatsächlich umstrukturieren können von einem System, das auf Krankheitsbehandlung hin ausgerichtet wird, auf Vorbeugung von Erkrankungen.
Du bist ja nun nicht nur Forscher, sondern behandelst täglich in der Klinik schwerkranke Patienten. Wie oft denkst du dir, beispielsweise bei einem Schlaganfallpatienten, mit Prävention hätte es gar nicht so weit kommen müssen?
Wir denken darüber häufig nach. Wir haben natürlich bei den Schlaganfallpatienten die sogenannten klassischen Risikogruppen. Das sind Menschen, bei denen wir das Gefühl haben, dass sehr früh im Leben ein anderer Weg, der häufig auch erkannt wird, nämlich ein Weg, der mit mehr Bewegung, mit einer günstigeren und besseren Ernährung, mit dem Vermeiden von Erkrankungen, die dazu führen, dass beispielsweise das Herz belastet wird, dass der Blutdruck steigt, dass wir eine Zuckerkrankheit entwickeln, dass wir solchen Menschen erstens besser helfen könnten, zweitens, dass wir die Menschen weniger häufig sehen und dass wir die Menschen, wenn überhaupt, erst in einem höheren Lebensalter sehen. Es geht ja, und du hast das eben angesprochen, nicht nur um die schiere Lebenserwartung, es geht ja vor allen Dingen um die Jahre, in denen wir so leben können, wie wir uns das wünschen, wie wir uns das vorstellen, wie wir uns wohlfühlen, also die guten Lebensjahre, wenn man das mal so sagen darf. Und diese guten Lebensjahre würden wir gerne vermehren mit dem, was wir uns jetzt im Wissenschaftsrat gemeinsam überlegt haben.
Du hast ja gerade angesprochen, Risikofaktoren, hoher Blutdruck, Übergewicht, hoher Blutzuckerspiegel. Das weiß ja eigentlich jeder. Ne? Und eigentlich weiß auch jeder, jedem ist klar, man sollte sich gesund ernähren, man sollte Sport treiben. Und obwohl dieses Wissen vorhanden ist, scheitern so viele daran, das Wissen und die guten Vorsätze umzusetzen. Und hinzu kommt, dass diejenigen, die von Präventionsmaßnahmen am meisten profitieren würden, am wenigsten erreicht werden. Das sagt jedenfalls der Wissenschaftsrat in dem Papier, über das wir heute sprechen. Wie kann man das ändern?
Ein wichtiger Aspekt ist sicher, dass wir auf der einen Seite einen extremen Hype haben, was Gesund und Fitness und Schönheit etc. angeht. Das meinen wir explizit nicht. Wir haben auch einen ziemlichen Hype mit bestimmten Geräten, die wir alle tragen, mit denen alle möglichen Daten, Gesundheitsdaten gesammelt und irgendwo zusammengeführt werden. Auch das wird so unspezifisch dezidiert nicht in dem Papier gemeint und angesprochen. Es geht sicher darum, die Leute, die sprachlich und möglicherweise auch von der Bildungssituation, aber auch kulturell nicht so leicht erreicht werden können, so zu erreichen, wie sie erreicht werden können und wollen. Es geht, glaube ich, auch um eine Einstellung, die heißt, es ist erstmal an uns klarzumachen, was es für Angebote gibt, dass es Angebote gibt, was Gesunderhaltung, was Gesundheitsförderung wirklich bedeutet. Und das andere ist sicher auch, dass wir Menschen früh erreichen. Das heißt also, das ist am Ende wieder so wie mit vielen anderen Dingen auch, dass Familien mit kleinen Kindern, kleine Kinder in der Schule dass die Gruppen sind, in denen wir am meisten Wirkung erzielen können. Kleine Kinder gehen ja in der Regel auch zur Vorsorgeuntersuchung, zu diesen U-Untersuchungen, die wir im Kindesalter haben. Das sind aus meiner Sicht die Aspekte, wo wir die meisten Effekte erzielen können und wo wir am stärksten wirksam sein können.
Wenn du wir sagst und uns, dann ist damit die Medizin gemeint oder die Politik oder beides? Wer muss aufklären und wer muss die Leute erreichen?
Ja, ist interessant. Es sind weder nur die Medizin noch nur die Politik noch die beiden alleine, sondern es sind tatsächlich verschiedene Wissenschaftsfelder, verschiedene Politikfelder, die da zusammengreifen müssen. Also die Medizin hat die Prävention sicher nicht gepachtet und hat da auch keinen starken Fokus. Das ist weder im Studium so noch in der ärztlichen Praxis. Das sollte sich ändern, sowohl im Studium als auch in der ärztlichen Praxis. Wir sollten aber auch offen sein, dass andere Berufsgruppen, der ganze Bereich öffentliche Gesundheit, der gesamte Bereich Gesundheitsfachberufe, aber auch Aspekte der Bildung, Aspekte der Ernährung einen ganz, ganz großen Einfluss haben. Die Psychologie einen ganz großen Einfluss haben auf das Thema Prävention und Gesunderhaltung. Und im Bereich der Politik ist es eben nicht nur die Wissenschafts- oder Gesundheitspolitik, sondern es sind Politikfelder, bei denen man dann ja auch so schön davon spricht, dass Gesundheit in diesen Politikfeldern verankert werden muss. Und zwar nicht nur als Nebengeräusch oder als Nebenmerkmal, sondern wirklich als eins der Ziele, um in diesen Politikfeldern sowohl für Gesundheit was zu tun, als auch die Ziele dieser Politikfelder selbst besser erreichen zu können, indem sie diesen Fokus auch auf Gesundheit haben.
Und paradoxerweise ist es ja hier eigentlich genauso wie bei dem Einzelnen oder der Einzelnen, die weiß, wie wichtig Prävention, wie wichtig gesundes Leben ist, und aber nicht umsetzt. Diese Kluft zwischen Wissen und Umsetzen gibt es ja auch im Gesundheitssystem selbst. Es wird viel eben in die, wie du sagtest, Reparatur investiert. Man weiß, Prävention ist wichtig, aber man tut zu wenig dafür. Woran liegt das eigentlich und was könnte man ändern? Was müsste man ändern?
Aus unserer Sicht ist das sicher ein Bündel von Faktoren. Der eine Faktor ist sicher, dass bestimmte Aspekte erstmal als belastend oder anstrengend wahrgenommen werden. Das gilt für uns jetzt selbst mit Blick auf Prävention. Das gilt aber zum Teil auch mit Blick auf die Politikfelder, die ungerne vorschreiben, mahnen, den Einzelnen irgendwas verbieten wollen, sondern da so eine Balance halten müssen zwischen dem, was an individueller Verantwortung existiert, aber auch eben an individueller Freiheit und an kollektiver Verantwortung und damit eben auch an den Aspekten, die man eben tun muss, auch wenn es vielleicht für den Einzelnen unbequem ist. Zweiter Punkt ist, dass wir uns zu wenig Gedanken darüber machen, was die Vorteile sind von Gesunderhaltung. Und zwar nicht nur, weil Gesundsein selber schön ist und weil das einfach gut tut und weil es uns leistungsfähiger macht und weil es uns besser ermöglicht, am Leben teilzunehmen, sondern weil das eben auch bedeutet, dass wir vielleicht für die Wirtschaft bessere Arbeitskräfte sind, dass wir für den Kulturbetrieb bessere Kulturschaffende sind, dass, wenn die Politik den Fokus auf Gesundheit hat, beispielsweise im Verkehrsbereich, dass dann möglicherweise auch die Verkehrsprobleme besser in den Griff bekommen werden oder dass Umweltaspekte besser adressiert werden, Ernährungsaspekte, das ganze Thema des demografischen Wandels sich weniger stark auswirkt. Das heißt, es geht darum, das, was man so schön Co-Benefits, also die zusätzlichen Vorteile von Gesundheit, die stärker in den Fokus zu schieben und nicht so sehr ganz abstrakt immer über Gesundheit zu sprechen. Ich glaube, das ist wahnsinnig schwierig. Aber zu überlegen, was für Vorteile entstehen für einen selbst, wenn es einem besser geht, wenn man an bestimmten Schrauben möglicherweise auch mit ein bisschen Mühe arbeitet, das ist dann vielleicht einfacher und hilfreicher.
Also ein breiter Ansatz an vielen Fronten sozusagen. Vielleicht kommen wir noch einmal zurück, aber zum engeren Gesundheitssystem, denn das steht ja nun erheblich unter Druck. Die Kliniken, die Ärzte, die Krankenkassen, die Pflege, die Pflegeheime, jeder, der Verwandte hat, die da betroffen sind, weiß das ja gut. Die Kosten steigen, Personalmangel, die Bevölkerung wird älter und kränker. Die Präventionsmaßnahmen, die helfen könnten langfristig, dadurch, dass die Leute weniger krank sind, dass sie fitter sind, weniger pflegebedürftig im Alter, die brauchen Zeit und die kosten aber erstmal kurzfristig Geld. Worin müsste denn jetzt vor allen Dingen investiert werden, damit man schnelle Fortschritte erzielt, beispielsweise in die richtige Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten, mehr in Forschung oder eben mehr in Aufklärung? Wo muss das Geld rein vor allem?
Jetzt aus Sicht des Wissenschaftsrats würden wir vielleicht im Wissenschaftssystem starten. Wir brauchen sicherlich für die unterschiedlichen Politikfelder Indikatoren, die uns helfen zu entscheiden, ist das jetzt gesundheitswirksam, ist das jetzt eine positive Maßnahme, ja oder nein. Wir würden sicherlich als Wissenschaftsrat auch sehr stark dafür plädieren, dass wir regionale Experimentierfelder brauchen, in denen gesundheitsförderliche Maßnahmen schlicht und einfach getestet werden können. Ich glaube, dass wir Strukturen an den Universitäten brauchen, in denen Medizin, Pflege, Psychologie, öffentlicher Gesundheitsdienst, die gesamte Gruppe derer, die sich um Prävention kümmert, die sich um Gesundheitsvorbeugung kümmert, zusammenkommt und wissenschaftlich zusammen aktiv wird und diesen zum Teil doch auch noch klaren Mangel an wissenschaftlicher Erkenntnis in diesem Bereich. Also wie wirkt sich eine bestimmte Maßnahme dann eben einfach gesundheitsförderlich oder eben auch nicht aus, um den zu beheben und um die Verbindung zwischen diesen Feldern starker zu schaffen. Es müsste sicher investiert werden in etwas, wo national Gesundheitsziele definiert werden, die dann jeweils in den Bundesländern beziehungsweise regional zum Teil auch unterschiedlich, vielleicht auch wettbewerblich entwickelt werden können. Wir brauchen sicherlich für Menschen unterschiedlicher kultureller Hintergründe, unterschiedlicher Bildungshintergründe, unterschiedlicher sprachlicher Vermögen, brauchen wir in den Regionen Anlaufstellen, in denen Prävention erklärt werden kann, wo die Bedeutung von präventiven Maßnahmen erklärt werden kann und so vermittelt wird, wie es dann jeweils für den Adressaten auch annehmbar ist und auch nutzbar ist. Da gibt es Beispiele. In Hamburg zum Beispiel die Gesundheitskioske, die primär aus der akademischen Pflege geführt werden. Es gibt aber an vielen anderen Stellen gibt es so einzelne Beispiele und diese Beispiele sollten wir versuchen zu unterstützen und zu proliferieren. Im Gesundheitssystem selbst, also im Bereich der Versicherungsleistungen, besteht natürlich die Situation, dass wir Präventionsausgaben sinnvollerweise als Investitionen betrachten, die dann aber erst über einen etwas längeren Zeitraum, aber gar nicht so lange, wie oft behauptet wird, dann auch zu einer Reduktion von Gesundheitskosten oder eben Krankheitskosten, die es ja dann eigentlich sind, führen können.
Wenn du sagst, nicht so lange, wie behauptet wird, von wie vielen Jahren sprechen wir denn, wenn sich eine Senkung beispielsweise des Gewichts im Bevölkerungsdurchschnitt auszahlen würde?
Das sind nur ganz wenige Jahre, also Gewichtsreduktion um einige wenige Prozent, Blutzuckerreduktion um einige wenige Prozent, Blutdruckreduktion um einige Prozent. Das wirkt sich, wenn man das bevölkerungsbasiert macht, wirkt sich das schon nach ganz wenigen Jahren aus. Es gibt natürlich bestimmte andere Aspekte, die eher Langfristperspektive haben. Also bis wann werden dann weniger Pflegekräfte in den einzelnen Einrichtungen gebraucht oder bis wann werden Ärztinnen und Ärzte stärker im Präventionsbereich und nicht so stark im Reparaturbereich gebraucht. Das sind sicherlich langfristige strukturelle Änderungen, die sich über Generationen dann jeweils oder von einer zur anderen Generation dann jeweils hinziehen. Aber diese anderen Effekte sind sehr stark und auch innerhalb weniger Jahre schon spürbar.
Wir haben ja nun in anderen Ländern in Europa oder auch Israel, ja, Schweden, Italien, Frankreich, man kann in einige Länder gucken, da ist die Lebenserwartung höher als in Deutschland und die Gesundheitsausgaben sind im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt niedriger. Daraus könnte man jetzt schließen, das macht man irgendwie im Ausland offenbar besser, dass das Geld in das Gesundheitssystem ist besser investiert. Was kann man sich denn vom Ausland abgucken in puncto Prävention?
Ich glaube, eine Sache, die wichtig ist, ist, dass wir jetzt erstmal in unserem System für uns einen Weg finden. Also wir können uns Dinge angucken, müssen aber immer wieder überlegen, wie funktioniert das bei uns? Unsere Gesellschaft hat ganz bestimmte Grundcharakteristika, wir haben ein ganz bestimmtes Bildungssystem, wir haben ganz bestimmte Wertvorstellungen und daran, an dieser kulturellen Entwicklung, kann man nur sehr langsam und sehr behutsam arbeiten. Man kann nicht einem ganzen Land von heute auf morgen kulturellen Wandel vorschreiben. Und ich glaube, wenn man das versuchen würde, würde man scheitern. Und es ist ja auch ganz gut so, dass sowas nicht funktioniert, sondern dass es nach und nach geht. Wir haben in Finnland gesehen, dass zum Beispiel die Pflege und die einzelne Region eine viel größere Rolle spielt als beim Thema Gesundheit das ganz große nationale Herangehen. Wir haben uns in den Niederlanden angesehen, dass da diese Überlegung, Gesundheit hat was mit Funktionieren in der Gesellschaft zu tun. Und Funktionieren in der Gesellschaft ist was für den Einzelnen gut ist, was aber auch für den Betrieb gut ist, wenn der oder diejenige besser und länger leistungsfähig ist. Und wenn man das verbindet, das ist wieder dieses Thema Co-Benefits, also diese zusätzlichen Nutzen, dann ist das was, was vielen Menschen unmittelbar einleuchtet. Wir haben in anderen Ländern gesehen, dass die Prävention schon früh in den Schulen eine große Rolle spielt. Und zwar in ganz unterschiedlichen Schulfächern. Das haben wir auch in Deutschland ganz gut geschafft. Wir haben so in den 70er, 80er Jahren haben wir das Thema Zahngesundheit, Mundgesundheit wirklich ganz grandios über ganz verschiedene Ebenen sehr, sehr gut entwickelt. Und wenn wir das hinbekommen könnten für den Rest des Körpers außerhalb des Mundes, dann wäre das auch ein guter Weg. Und es gibt sicherlich auch das eine oder andere Land, das mit milden oder auch weniger milden Verbotsmaßnahmen oder Steuerungsmaßnahmen, also mit Blick auf die Frage, was muten wir denen, die am meisten davon profitieren, dass wir gesundheitsschädliche Produkte zuhauf in den Markt werfen? Was muten wir denen möglicherweise an Innovation und an Entwicklung zu, dass diese gesundheitsschädlichen Produkte peu à peu durch gesundheitsförderliche Produkte ersetzt werden oder zumindest durch weniger gesundheitsschädliche Produkte ersetzt werden? Da sind sicherlich auch das böse Wort Steuern eine Möglichkeit. Und es sind eben, wie gesagt, diese verschiedenen Maßnahmen, die man sich in einzelnen Ländern angucken kann. Jetzt kommt wieder der interessante Aspekt. Trotzdem muss jedes Land für sich einen Weg finden, wie es die Bevölkerung insgesamt und nicht nur einzelne Bevölkerungsgruppen, sondern die Bevölkerung insgesamt, so vielfältig sie eben ist, mitnehmen kann und das dann eben auch wieder kommunikativ und hinsichtlich der Art, wie wir das adressieren, so macht, dass es nicht zu so großen Resistenzen führt. Das ist ja auch ein ganz wesentlicher Aspekt in unserem Papier, dass wir uns an vielen Stellen überlegt haben, dass man mit dem erhobenen Zeigefinger und Verboten ganz wenig erreichen wird und dass wir wirklich einen Kulturwandel hinbekommen müssen, was die Prävention angeht.
In einigen Ländern gibt es ja solche Steuern, Zuckersteuer, Fastfood, Softdrinks, Tabak, Alkohol sowieso, also solche Steuern, die diese ungesunden Lebensmittel unattraktiver machen sollen. Und man könnte eigentlich annehmen, dass man da offene Türen einrennt, wenn man das wachsende Gesundheitsbewusstsein in Teilen der Bevölkerung hierzulande betrachtet. Vegane und vegetarische Ernährung, ja, Superfood, Chiasamen, was es so alles gibt. Also da gibt es einen Trend, sich möglichst gesund zu ernähren. Und andererseits hat man ja spätestens bei der Corona-Pandemie gesehen, dass weite Teile der Bevölkerung Aversionen haben gegen Eingriffe in die eigene Lebensführung und das als Bevormundung begreifen, wenn gesteuert wird, was man essen soll und was man nicht essen soll. Welche Rolle spielen diese Trends für die Akzeptanz von Präventionsmaßnahmen? Wie groß ist eigentlich der Anteil einzuschätzen derjenigen, die auf die Zinne gehen würden bei einer Zuckersteuer?
Das ist sicherlich wenn man das so labelt, in der aktuellen Debatte um Steuern und um unser ja doch so zartes Pflänzchen wirtschaftlichen Wachstums im Moment als Einzelmaßnahme kontraproduktiv. Und ich würde damit sicherlich auch nicht anfangen. Ich glaube nicht, dass wir mit dem anfangen sollten, was jetzt so in der Gesamtwahrnehmung als wirtschaftsfeindlich oder als zumindest mal kontraproduktiv für Wirtschaftswachstum wahrgenommen wird. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, und das ist auch ganz interessant, ich glaube, eine isolierte Steuer ohne flankierende Maßnahmen, wie wir es besprochen haben, also ohne dass klarer wird, was damit bezweckt wird, warum wir die versteckten hohen Kalorienmengen in Bereichen, wo wir sie ja gar nicht bewusst wahrnehmen. Also es geht ja nicht darum, Schokolade zu besteuern oder Kuchen, sondern da ist völlig klar, wenn man ein Stück Kuchen isst, isst man ein Stück Kuchen. Aber wenn man ein Glas Limonade trinkt, dann ist keinem von uns bewusst, wie viel Energie man unnötigerweise damit zuführt. Und wenn das klar ist, dass das nicht nötig ist, dass es möglicherweise nicht mal für den Geschmack oder fürs Wohlempfinden nötig ist, sondern dass uns das schadet und dass das gemacht wird, um uns, will nicht sagen abhängig zu machen, aber alles, was dann kommt, ne? Also um uns da in diese Richtung eben einfach so grooven, dass das eben für uns was Schönes und was Angenehmes ist. Und wenn man da die Wirtschaftsmechanismen adressiert und sagt, dass es gut ist, ist das wichtig. Der dritte Punkt, Du hast eben Corona angesprochen und Corona ist ein super Beispiel. Wir haben in der Corona-Pandemie in den Krankenhäusern und hast ja darauf angesprochen, dass ich da arbeite, haben wir gesehen, wer am meisten gelitten hat unter Corona. Das waren häufig die Leute, die wir gerne davor schützen würden, schon vorher eben gesundheitlich so vulnerabel zu sein, dass einen dann eben auch so eine zusätzliche Belastung so wahnsinnig trifft. Und der letzte Punkt ist wieder die Frage, Selbstoptimierung für einzelne wenige ist nicht das, was wir wollen. Also dieser Hype, der entsteht darum, dass jedes Gramm Fett am Körper und ständig irgendwie Kalorien gezählt und Schritte gemessen werden müssen, das ist nicht das, was wir wollen. Mehr Laufen ist gut gegen Demenz, das ist jetzt klar. Bewegung ist gut. Kalorien reduzieren ist auch gut. Selbst optimieren und an jeder Stelle achten und machen ist nicht das, was das Papier will, sondern eine grundsätzliche Einstellung hin zu einem gesundheitsförderlichen Umgehen. Und komme jetzt noch einmal darauf zurück, was du eben mit den anderen Ländern gesagt hattest. Wir haben natürlich auch Länder, wo es kulturell einen anderen Umgang zum Beispiel mit Alkohol oder bestimmten Ernährungsmitteln gibt. In den südlichen Ländern wird nicht notwendigerweise grundsätzlich kein Alkohol getrunken, sondern Alkohol wird zum Beispiel zum Essen genossen. Und dieses ganz heftige zusätzliche Trinken vor oder nach dem Essen ist unüblich. Das heißt also, unsere Kultur des doch sehr schädlichen Umgangs mit Alkohol und nicht der Alkohol als solcher ist möglicherweise das, woran wir arbeiten würden. Es gibt andere Dinge, die grundsätzlich ungesund sind. Rauchen ist grundsätzlich ungesund. Da kann man auch gar keinen richtigen Weg finden. Alkohol ist grundsätzlich auch ungesund. Aber es geht nicht darum, den Menschen den Alkohol komplett zu verbieten. Und es geht auch nicht darum, jeden, der ungesunde Dinge tut, zu verdammen, sondern klarer und bewusster zu machen, was das für eine Bedeutung hat für Gesundheit, aber auch für Widerstandsfähigkeit gegenüber anderen Belastungen.
Der Wissenschaftsrat schlägt ja in seinem Papier viele konkrete Maßnahmen vor, was zu tun ist, um Anreize zu liefern, beispielsweise auch schon beginnende Medizinstudium, um Prävention besser zu verankern. Welche sind denn jetzt wirklich die zentralen Empfehlungen, die dazu führen können, dass Prävention eben stärkere Rolle spielt, dass da stärker investiert wird? Und welche innovativen Ideen gibt's, auf die wir in der Diskussion in Deutschland oder vielleicht auch im Ausland noch gar nicht so gekommen sind?
Also du hattest ja schon angesprochen, dass, wie gesagt, sehr früh, auch in anderen Feldern, nämlich Schule, das hatten wir besprochen, auch in anderen Politikfeldern, mit einer nationalen Vorgabe, dann aber auch mit regionalen Experimentierräumen. Es braucht sicherlich politische Strukturen eines Amtes, einer nationalen Koordinierung, die dann auch jeweils wieder auf Landesebene reflektiert werden muss. Das, was ich, und das ist so im Papier nicht explizit angelegt, sondern das sind Dinge, über die wir außerhalb des Papiers nachgedacht haben, was unserer Ansicht nach fehlen könnte oder sich entwickeln könnte, wäre etwas wie eine Akademie für Prävention. Das wäre ein Ort, an dem die unterschiedlichen Gruppen, gute Leute aus diesen unterschiedlichen Gruppen zusammenkommen und deren Aufgabe es wäre, wirklich gemeinsam dieses Feld wissenschaftlich mit Blick auf Politik in Richtung Beratung, aber auch mit Blick auf Gesellschaft, was die Kommunikation betrifft, was die Entwicklung betrifft, voranzutreiben. Sowas ist immer erstmal öffentlich. Man könnte sich da aber auch vorstellen, dass unsere Idee einer Stiftung damit einfließen könnte. Das heißt, dass man da einen gewissen Auftrag auch für die private Seite hat. Und ganz wichtig auch, dass in so einer Akademie nicht nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der unterschiedlichen Felder, sondern tatsächlich auch Menschen aus der Industrie, Menschen aus der Gesellschaft zusammenkommen, um dieses Thema wirklich im Sinne eines kulturellen Wandels weiterzuentwickeln.
Wolfgang, zum Abschluss des Gesprächs noch eine persönliche Frage. Welchen Gesundheitstipp beherzigst du selbst am liebsten? Und viel wichtiger, wo ist denn der innere Schweinehund so groß, dass du an guten Vorsätzen selbst immer wieder scheiterst?
Also ich versuche mich ganz gut zu ernähren und rauche nicht, gehe mit Alkohol ziemlich vorsichtig um. Das fällt mir aber auch nicht schwer. Das Thema Bewegung oder auch ausreichende Ruhephasen, so eine ausreichende Balance zwischen dem, was man sich so zustopft mit Terminen jeder Art und dem, was gesundheitlich eigentlich gut ist, fällt mir viel schwerer. Und das ist gar nicht mal unbedingt der innere Schweinehund, sondern eine Frage der Gewichtung. Also zu überlegen, was ist jetzt im Moment für mich vielleicht hilfreich, gut, einfach und das bevorzuge ich? Oder was ist mit so ein bisschen Blick auf die nächsten Wochen, Monate oder vielleicht sogar Jahre gut und hilft mir vielleicht das, was ich gerade gerne mache, auch noch über eine längere Zeit gut zu machen? Das muss ich verbessern, sollte ich verbessern und da spüre ich ganz deutlich die Schwierigkeiten wirklich gut. Vielen Dank, dass du dich dieses Themas angenommen hast.
Vielen Dank. Die Empfehlungen des Wissenschaftsrats, über die wir heute gesprochen haben, finden Sie in den Shownotes und auf unserer Website. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie die 9. Etage auf Ihrer Lieblingsplattform, wo immer Sie uns hören, Spotify, Apple, YouTube. Wir freuen uns auch über einen Kommentar oder eine Bewertung. Schön, dass Sie uns Ihr Ohr geliehen haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Köln.
Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Auf bald im Wissenschaftsrat. Auf Wiedersehen.